Herzlich willkommen zur Kulturwelt. Und eigentlich gibt es sie ja nur im Doppelpack, die Coen-Brüder Ethan und Joel. Wir denken natürlich sofort an ihre Meisterwerke Fargo oder No Country for Old Men. Jetzt aber mal was ganz Neues. Ein Film von Ethan ohne Joel. Drive Away Dolls. Wir berichten außerdem von der gestrigen Premiere von Jesus Christ Superstar am Staatstheater Nürnberg. Wir schmökern rein in das neue Buch von Tamara Bach, Von da weg. Und dann freue ich mich auf das Gespräch mit dem Übersetzer André Hansen. Sein Berufsstand der literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer wappnet sich für das Duell mit der künstlichen Intelligenz und hat dazu einen offenen Brief und ein Manifest für die menschliche Sprache verfasst.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
Die Sängerin Joy Bogert stammt aus Hannover und ist an dem Ort aufgewachsen, der für die Karl-May-Spiele berühmt ist, Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Demnächst geht's auf große Deutschland-Tour mit ihrem Debütalbum Fabric of Dreams. Davon hören wir hier schon mal das Stück Raise My Glass.
Sits with me in the booth when the melodies come and the vibe enters the room. I feel my mama's glance saying, I'm proud of you. The house she's living in is growing taller every day, just like she's growing older. I see it in her face, but she is one of the strongest, one of the bravest. Heavy in her belly when she crossed that ocean and made sure we had a safe haven. Made sure we had a paved way when that was nothing that she ever had for herself. Raising three kids on her own, she took a job and a step back, rest, pause on things that could have been. Ignored the past and how I wish she didn't. But she made way so that we could soar to heights that make her dizzy. I look at her gratefully.
Raise my glass to all the ones before me. How they paved the way. Yeah. Swear to do my best to break the circle. Free us from all the weight we've been carrying.
Draw map of the world.
Ja, hoch die Tassen, Stößchen, Raise My Glass, so der Titel dieses Songs von Joy Bogert hier in der Bahn 2 Kulturwelt, zu finden auf Bogerts Debütalbum Fabric of Dreams. Traumfabrik, Hollywood, Kino, Stichwort für unser erstes Thema. Gibt dir in der Filmgeschichte zahlreiche Beispiele für das Phänomen erfolgreicher Regiebrüderpaare, Jean-Pierre und Luc Dardenne aus Belgien zum Beispiel und dann natürlich auch die US-amerikanischen Coen-Brüder Ethan und Joel, die unter anderem Oscars einheimsten für Fargo oder No Country for Old Men. Jetzt gibt's einen neuen Coen-Film. Drive Away Dolls. Allerdings keine Brüderproduktion. Drive Away Dolls ist nach langer Zeit der erste offizielle filmische Alleingang von Ethan. Brilliert der Ethan auch ohne den Joel? Antworten von Moritz Hohlfelder.
Sugi, it's your wall dildo.
Oh, no, no, no. It's your dildo, Suzanne.
Dieser Film hat ein Dildo-Problem, und zwar ein großes. Dildos all überall. Sie sind nicht der Running, sondern der Standing-Gag. Dabei geht es um den Roadtrip zweier junger lesbischer Frauen und um deren zufällige Verwicklung in kriminelle Machenschaften. Die eine ist Jamie, gespielt von Margaret Qualley als erotische Draufgängerin, die andere Marianne, Geraldine Viswanathan, als anfangs verklemmte Büroangestellte. Es scheint, als habe Ethan Coen, inzwischen 66 Jahre alt und seit langer, langer Zeit mal wieder allein für die Regie verantwortlich, sich in leicht seniler Autonomie in die Pubertät zurückkatapultiert. Drive Away Dolls ist ein ziemlich schlüpfriger Jungsfilm geworden, mit einem seltsamen Blick auf lesbische Sexualität.
Scheiß auf die Liebe. Ich finde, sie ist überholt für die Lesbe des 21. Jahrhunderts.
Ethan Coen hat sich für Driveaway Dolls in Ermangelung seines Bruders Joel Hilfe von seiner Frau Trisha Cook geholt. Die ist queer, aber die beiden haben gemeinsame Kinder und sind verheiratet. Das Medium Kino ist ihr durchaus vertraut. Sie arbeitet als Cutterin und Produzentin. Cook gab den Anstoß. Sie habe schon lange ein durchgeknalltes Roadmovie über zwei lesbische Frauen machen wollen, erzählte sie einem US-Magazin für unabhängiges Kino. Und nun hätte sich mit Driveaway Dolls die Gelegenheit ergeben. Sie wolle queere Charaktere in einem Film mitspielen lassen, ohne dass es explizit um deren Queerness gehe. Was ihr Mann dann daraus gemacht hat, steht auf einem anderen Blatt. Von einer Geschichte oder einer komplexen Handlung zu sprechen, wäre übertrieben. Wir sind einfach nur auf dumme Gedanken gekommen und haben versucht, die in den Film einzuarbeiten, sagt Cook. Was die beiden jungen Frauen, die sich rund um die Jahrtausendwende spontan auf einen Roadtrip nach Tallahassee in Florida begeben, anfangs nicht wissen: Im Kofferraum ihres vertauschten Mietwagens befindet sich ein Koffer mit brisantem Inhalt. Und hinter dem sind dann bald ein paar Ganoven her. Das ist alles. Vor dieser Folie von zusammenhanglosen Irrungen und Wirrungen, es geht munter drunter und drüber, können vor allem die beiden Hauptdarstellerinnen überzeugen. Die coole Margaret Qualley, Tochter von Schauspielerin Andie MacDowell, und die hier zuerst recht biederwirkende Geraldine Viswanathan, seit 2019 mit Daniel Radcliffe in der Comedy-Fernsehserie Miracle Workers zu sehen, entwickeln eine schöne Chemie als ungleiches Paar. Für einen typischen Coen-Film sind sie ideal besetzt, als eine Art komische Wiedergängerinnen von Thelma und Louise. Allerdings war das legendäre Drama von Ridley Scott über zwei feministische Desperados schon deutlich weiter vor gut 30 Jahren als jetzt Driveaway Dolls. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren damals euphorisiert, einige auch empört über die Gewalt, die Frauen ausüben können, und nicht wenige hofften, dass der Film etwas ändern würde für weibliche Charaktere in Hollywood. Nimmt man jetzt Coen zum Maßstab, muss man sagen, nein, dessen neuer Film ist ein deutlicher Rückschritt. Frauen spielen zwar die Hauptrollen, aber der Blick auf das lesbische Duo sowie dessen Sexualität ist voller Klischees und wird aus der heterosexuellen Perspektive eines alten weißen Mannes dargestellt. Das muss nicht per se schiefgehen, ist es hier aber, samt den zu vielen Dildos.
Ab Donnerstag bei uns im Kino Driveaway Dolls von Ethan Coen. 8.38 Uhr haben wir es, hören die Bayern 2 Kulturwelt. Bis zu 300 Millionen Arbeitsplätze weltweit könnten in den nächsten Jahren durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. So eine Studie der US-Bank Goldman Sachs und den ChatGPT-Entwicklern OpenAI. Als die davon am stärksten betroffenen Berufsgruppen gelten Steuerfachangestellte, Mathematikerinnen und Mathematiker sowie Schriftstellerinnen und Autoren. Ein Berufsstand, der in diesem Ranking erstmal nicht explizit genannt wird, aber gerade sehr aktiv ist, um sein Überleben im KI-Zeitalter zu sichern und zu gestalten, sind Literaturübersetzerinnen und Übersetzer. Nachzulesen in einem offenen Brief des VDÜ, dem Verband deutschsprachiger Übersetzerinnen und Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke. Teil des offenen Briefs ist auch das hier.
Manifest für menschliche Sprache. Erstens. Menschliche Kreativität, sinnliche Erfahrung, Individualität, Weltwissen und das Bedürfnis nach Austausch sind für die Lebendigkeit von Sprache essentiell und erschöpfen sich nicht in zerlegbaren und berechenbaren Prozessen. Zweitens, textgenerierende KI strebt die Ununterscheidbarkeit von Menschen- und Maschinensprache an und ist deshalb nicht als Werkzeug konzipiert, sondern als Ersatz für menschliche Kompetenz. Drittens, Botsprache reproduziert immer nur den Status quo. Sie vervielfältigt Vorurteile, hemmt die Kreativität, die dynamische Weiterentwicklung von Sprachen und den Erwerb von Sprachfähigkeiten.
Das waren jetzt diese Auszüge aus dem Manifest. Und einer der Unterzeichner ist der Übersetzer und Beisitzer im Vorstand des VDÜ, André Hansen. Ich begrüße ganz herzlich in der Bayern 2 Kulturwelt.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag, Herr Roland.
Was können Sie denn, die menschlichen Übersetzer, was KI nicht oder noch nicht kann?
Ja, also beim Übersetzen ist es relativ leicht, das konkret zu machen an so Fragen wie Polysemie, also wenn ein Text, ein Satz einfach mehrere Bedeutungen haben kann oder in verschiedene Richtungen gehen kann. Das taucht ja in der Literatur regelmäßig auf. Dann kommt bei der KI-Übersetzung meist einfach was komplett Falsches raus. Was wir aber auch gesehen haben, sind ganz einfache Fehlerchen, so Sachen wie Maßeinheiten, die falsch umgerechnet werden. Also wir hatten jetzt einmal auch im Rahmen unseres Experiments so etwas, da ging es um 3 feet. Also da war ein ganz schmaler Gang von nur 3 feet, der wurde umgerechnet in 3 Meter. Und 3 Meter sind ja dann kein so schmaler Gang. Das heißt also, es macht dann doch etwas, wenn solche einfachen Sachen dann eben doch falsch übersetzt werden. Aber natürlich geht es auch vertiefter dann darum, wenn ich jetzt anfange, mich mit einem Text auseinanderzusetzen, dann habe ich irgendwann ja ein Gefühl für die Stimmung und für den Stil und schreibe im Prinzip den Text dann ja ab einem gewissen Punkt selbst. Also es ist dann im Prinzip eine Art Schreiben mit ganz vielen Vorgaben, nämlich mit den Vorgaben aus dem Originaltext, aber eben doch ein eigenes literarisches Schreiben. Und das kann die KI so eben nicht.
Wenn wir mal in diesen Forderungskatalog mal noch drauf gucken, der um Ihr Manifest auch rumformuliert ist. Erstens die Regulierung von generativer KI. Zweitens Schutz von Urheberrechten. Drittens Transparenz und Mitbestimmung. Viertens gezielte Förderung von Kulturarbeit. Das sind so dicke Bretter.
Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir so ein Klima schaffen, in dem eben menschliches Übersetzen wertgeschätzt wird, in dem auch gesehen wird, welche Arbeit reinfließt. Letztlich auch unabhängig davon, ob teilweise KI zum Einsatz kommt, sondern eher in dem Sinne, dass wir sagen, am Ende muss ein Mensch diesen Text von vorne bis hinten durchdacht haben und durchfühlt haben. Das ist so dieser Grundgedanke, den wir haben. Also im Prinzip, der Mensch steht im Zentrum und sucht sich seine Tools aus, je nachdem, in für welchen Text vielleicht welches Tool passt. Was aber wichtig ist eben bei der Regulierung, ist, dass eben nicht vergessen wird, dass wir da Menschen haben, die von diesem Beruf auch wirklich leben wollen und müssen. Und das ist der Hauptdrehpunkt für uns, dass es eben letztlich um das Dauerthema bei uns geht, dass die Honorare zu niedrig sind und dass die Honorare steigen müssen.
Bedeutet das langfristig möglicherweise auch, dass sich zum Beispiel Verlage überlegen, ob sie ja den André Hansen zum Beispiel, das ist so eine Art Luxusgut, das wir uns dann leisten wollen oder nicht mehr leisten können?
Ich denke, ich weiß ein bisschen, in welche Richtung Ihre Frage geht. Also diese Frage, ob es dann vielleicht 2-Klassen-Literatur gibt.
Ja, zum Beispiel, gutes Schlagwort, ja.
also bestimmte Genres quasi erstmal mit KI übersetzt werden und dann wird geguckt, welches verkauft sich einigermaßen und das bekommt dann nochmal eine ordentliche menschliche Übersetzung. Ja, das kann natürlich sein, dass es zu sowas mal kommt. Aber ich glaube, so ganz einfach kann man sich das dann auch nicht machen, dass die anspruchsvolle Literatur, sag ich mal, dann so ganz viel anders ist beim Übersetzen als die eher einfache Literatur. Weil nur weil es sich einfach liest, heißt es ja nicht, dass es einfach übersetzt ist, sondern da steckt dann auch sehr viel Arbeit drin, eben gerade, dass es sich dann vielleicht noch einigermaßen gefällig lesen lässt. Also da ist auch meine Kollegin Heide Frank auch immer sehr hinterher. Sie übersetzt selbst sehr viel Unterhaltungsliteratur, die scheinbar einfach ist, aber in Wirklichkeit doch sehr viel Arbeit erfordert, einfach damit eben so eine gewisse Lockerheit und Leichtigkeit daherkommt und damit man das eben auch so gut weglesen kann.
Ihr offener Brief und Ihr Manifest ist ja auch eine Reaktion auf die jüngste KI-Verordnung der EU. Der Adressat Ihres offenen Briefs ist auch die EU. Was kann denn die EU leisten oder dabei helfen, Ihre Forderungen und Ihre berufliche Zukunft umzusetzen bzw. zu sichern?
Letztlich ist es natürlich so ein bisschen fraglich, ob die EU jetzt direkt uns mit einer Verordnung wirklich ganz unmittelbar helfen kann. Aber es ist natürlich schon so, dass im ursprünglichen Entwurf, also bevor es zu ChatGPT kam, noch nicht einmal das Urheberrecht in irgendeiner Form mitgedacht wurde beim AI Act. Und das ist inzwischen teilweise zumindest der Fall. Und es ist schon so, dass wir ja auch nicht nur den AI Act haben, sondern eben auch diese DSM-Richtlinie, also über den Digital Single Market. Und da ist eben im Prinzip geregelt dieses Text- und Data-Mining, also genau dieses Auswerten von urheberrechtlich geschützten Daten zum Zweck des Trainings von irgendwelchen Maschinen. Also da steht natürlich noch nicht KI direkt dran, aber darauf berufen sich im Grunde ja die KI-Unternehmen, dass sie urheberrechtlich geschützte Texte ohne weiteres nutzen können.
Das Duell Künstliche Intelligenz versus menschliche Literaturübersetzung war auch Thema jetzt am Wochenende bei Ihrer Mitgliederversammlung bei der Tagung des VDÜ in Düsseldorf. War das bereits so ein Hauptthema dann bei Ihrer Mitgliederversammlung, Herr Hansen?
Es war auf jeden Fall ein ziemliches Schwerpunktthema. Also wir hatten natürlich noch ganz andere satzungstechnische Fragen zu besprechen. Wir hatten auch eine Neuwahl. Aber es ist tatsächlich so, dass von den inhaltlichen Themen dieses Thema KI tatsächlich das ist, das was am meisten drückt und was die meisten auch beschäftigt. Und ich muss auch dazu sagen, es gibt da eine ganz große Breite an Meinungen. Also es gibt Übersetzerinnen, die dann sagen, sie brauchen diese Vergewisserung, dass die KI im Prinzip nie auch nur annähernd an unsere Fähigkeiten herankommt. Und es gibt andere, die gehen dann eher pragmatisch an die Geschichte ran und sagen, am Ende zählt, was wir verdienen. Und wenn ein bisschen KI-Unterstützung uns hilft, mehr zu verdienen, dann kann man das in Kauf nehmen.
Können Sie noch ruhig schlafen? Haben Sie noch schon Albträume von KI oder sind Sie einfach zu große Überzeugungstäter, Herr Hansen?
Also ich bin eigentlich ganz zuversichtlich gestimmt, dass die literarische Übersetzung noch eine lange Zeit vor sich hat, weil ich denke, dass sich da jetzt auch gerade ein ziemlich großes Bewusstsein dafür bildet, was das eigentlich alles bedeutet. Also welche besonderen Fähigkeiten dazugehören und wie schwer es dann doch ist, einen literarischen Text auch wirklich durch eine KI einfach mal so zu übersetzen, ohne dass noch ganz viel nachbearbeitet wird.
Das waren Einblicke des Übersetzers André Hansen. Er ist Beisitzer im Vorstand des VDÜ, des Verbands deutschsprachiger Übersetzerinnen und Übersetzer literarischer und wissenschaftlicher Werke. Anlass für unser Gespräch war der offene Brief bzw. das Manifest für menschliche Sprache. Danke fürs Gespräch, Herr Hansen.
Vielen Dank, Herr Roland.
This body, look at it naked. Am I right? You thought it would be flawless the way you made it in your head. In your head. Shit, how I have grown tired making excuses for these scars that offend you. You haven't heard the half of it. How would you feel if I told you my whole story? Oh yeah, we ain't your paradise. We made it our own. There ain't no milk and honey flowing from our thighs. No.
Sie hören die Kulturwelt, die Sendung, in der Milch und Honig fließen. Milk and Honey heißt dieser Song. Moderner Soul und R&B von Joy Bogart, deren Jugend eine Zeit mit Licht und Schatten war. Bogarts Mutter ist deutsch, der Vater stammt aus Haiti. Da gab's nicht viele, die so aussahen wie ich, erzählt Bogart über ihre Jugend im kleinstädtischen Bad Segeberg. Kein Lieblingsthema also für die heute 28-jährige Musikerin, die Pubertät. Im Gegensatz zur Berliner Autorin Tamara Bach, die kann einfach gar nicht damit aufhören, Romane über diese Übergangszeit von der Kindheit zum Erwachsensein zu schreiben. Auch in Von da weg, dem neuen Roman der James-Krüss-Preisträgerin für Kinder- und Jugendliteratur, ist erstmal alles super ätzend, weiß Nils Beindker.
Wie blöd ist das alles? Der erste Tag an der neuen Schule in einer kleinen Stadt auf dem Land, weit weg vom bisherigen Leben. Kaya kennt niemanden hier und will auch gar niemanden kennenlernen. Viel lieber will sie sich in Luft auflösen. Ständig schaut sie auf ihr Handy. Gibt es Chat-Nachrichten von den Freunden aus der alten Welt? Nix. Tamara Bachs Roman Von da weg erzählt erst einmal von einem sehr einsamen jungen Menschen.
Ja, es ist ein trauriges Gefühl, das man aushalten muss, aber indem man sich vielleicht auch selbst näher kommt und eben über sich selbst auch viel herausfindet.
Ja, Kaya wird in dieser fucking Einsamkeit einiges herausfinden, aber erst einmal muss sie da durch den ersten Tag, die erste Woche. In der Chatgruppe ihrer angeblichen Freunde aus der Vergangenheit herrscht Funkstille. Kaya ist, so scheint es, auch da eine Einsame und Ausgestoßene. Irgendetwas Dummes muss ihr widerfahren sein. Tamara Bach gibt ein paar Andeutungen, lässt ansonsten vieles in der Schwebe und zieht die, die Kayas Geschichte folgen, in ihren Bann mit einer prägnanten Prosa, mit präzisen und bewundernswert knappen wie klaren Sätzen, oft voller Melancholie. Ein ganz eigener Rhythmus entsteht und mit ihm ein besonderer Sound.
Ich war noch nie neu, denkt Kaya. Ich war noch nie allein. Sie will hier sitzen und wieder Pause haben und nachdenken, bis das Nachdenken aufhört oder wenigstens leiser wird, bis sie andere Sätze denken kann. Kaya steht auf und geht los. Hinter den Fahrradständern ist ein kleineres Schultor, ein Schultörchen, das nur angelehnt ist. Und als sie es aufdrückt, quietscht es ganz leise.
Man könnte denken, hier geht es nur um eine beliebige Jugend in Deutschland, um nichts Außergewöhnliches. Im Fall der Romane von Tamara Bach, so auch bei Von da weg, wird das Alltägliche und Gewöhnliche aber immer wieder zum Ereignis, gerade auch aufgrund der Sprache. Die Themen, von denen sie erzählt, kämen mit den Figuren, berichtet die Schriftstellerin. Sie fängt an zu schreiben und geht gleichermaßen auf die Suche, durchquert also, Kaya folgend, auch das eine oder andere Tor.
Erst vor einem Jahr tatsächlich hat sich rauskristallisiert, was ich an den Figuren spannend finde. Dass es zum Beispiel eben auch nicht nur um Kaya geht, sondern um mehrere Figuren in diesem Roman. Ich wusste, dass es um Zuhause geht und eben nicht nur dieses ein Zuhause finden von Kaya, sondern eben auch das Zurückkehren. Aber natürlich muss vor dem Zurückkehren auch das Verlassen und das Verlassenwerden passieren.
Zu Kayas Geschichte kommt die der Mutter Ruth, Lehrerin, und der Großtante Josefa. Beide stammen aus der Kleinstadt, in der sich Kaya nun ein- und zurechtfinden muss. Beide sind zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen aufgebrochen, wollten ebenso von da weg. Getrieben von der Sehnsucht nach einem anderen Leben, vom Hunger auf die Welt. Jetzt schließt sich ein Kreis.
Ruth ist natürlich mir vom Alter her ähnlicher. Über die 90er Jahre zu schreiben, fällt mir sehr leicht. Ich folge da schon einem Lustprinzip auch beim Schreiben. Ich gucke, was für mich interessant ist, worauf ich Lust habe zu schreiben, worüber, über welche Figuren ich mehr lernen möchte. Und dann mache ich das einfach.
Und dann ist zum Beispiel Josefa plötzlich nicht mehr die irgendwie seltsame Tante, sondern das Mädchen, das lieber Hosen und die Haare kurz trägt und sich verliebt in eine Freundin. Es wird ihr zu eng in dieser beschaulichen, wohlgeordneten, braven Welt. Josefa sehnt sich nach einer größeren Freiheit. Die Geschichten des Aufbruchs in drei unterschiedlichen Epochen verbindet Tamara Bach auf spannende Weise. Kaya, ihre Eltern und die Großtante besuchen am Ende der ersten Woche nach dem Umzug ein Fest auf dem Markt mit Bierzelt und Musik. Unmerklich springt die Erzählerin von dort zurück, jeweils in eine andere Jugend.
Es war für mich kein stilistischer Kniff, den ich mir vorher so ausgedacht habe. Das ist tatsächlich einfach beim Schreiben passiert, dass ich Feste vor dem inneren Auge hatte und sie dann beschrieben habe.
Willkommen und Abschied, Abschied und Willkommen. Tamara Bachs Roman Von da weg ist eine behutsame und ebenso intensive Meditation über den Wunsch junger Menschen in unterschiedlichen Generationen aufzubrechen in eine andere Welt, in ein anderes Leben. Und zugleich zu merken, dass man die Herkunft nicht abstreifen kann, sondern stets mit sich trägt. Gleichzeitig zeigt der Roman, der Einsamkeit, mit der Kaya so lange konfrontiert ist, lässt sich irgendwann auch die Möglichkeit von Glück entgegensetzen.
Von da weg, der neue Roman von Tamara Bach, ist im Carlsen Verlag erschienen. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt um 8.54 Uhr. Und wir gehen jetzt auch mal von da weg, von dieser Gegenwart, und hüpfen zurück ins Jahr 1971. Der Judas kommt viel zu sympathisch rüber, schimpften damals christlich-konservative Gruppen nach der Uraufführung von Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar. Das war es dann aber auch schon weitgehend damals mit Kritik an der Rockoper, die später sogar auf Radio Vatikan laufen sollte. Die Geschichte über die letzten 7 Tage von Jesus von Nazareth läuft seit gestern am Staatstheater Nürnberg. Vom Premierenabend berichtet Peter Jungblut.
Dostojewskis Romane zu lesen ist ja immer ein Gewinn und in diesem Fall sogar ein besonders hoher.
Regisseur Andreas Gergen hat sich nach eigenen Worten zu seiner Inszenierung von Jesus Christ Superstar von dem russischen Klassiker inspirieren lassen. Dort kommt Jesus noch einmal auf die Welt, um die Menschheit zu besichtigen. Aber der Großinquisitor gibt ihm mehr als deutlich zu verstehen, dass die Anwesenheit von Erlösern und Heilsbringern aller Art hier nicht mehr erwünscht ist. Sie gelten als Störfaktoren. Der Grund liegt auf der Hand. Institutionen, auch kirchliche, sind per Definition auf Machterhalt orientiert, also zutiefst statische, unbewegliche Einrichtungen. Revolutionäre dagegen wollen den Umsturz, die Neuordnung der Verhältnisse und sind somit Berufsdynamiker. Beides geht nicht zusammen. Und so zeigt Andreas Gergen seinen Jesus als Mahatma Gandhi-Bewunderer im Netzhemd und Pluderhose, der sich mustergültig seiner Regenbogenkleinfamilie widmet und mit seiner androgynen Erscheinung, seinem Kajalstift, Make-up und seinem sanftmütigen Auftreten den Vatikan aufmischt. Na klar, werden Schlagzeilen zu den aktuellen Skandalen der katholischen Kirche eingeblendet, sind alle Bischöfe bösartige Intriganten und der Papst tanzt als hinterlistiger König Herodes Charleston unterm Baldachin. Dafür gab es am Staatstheater Nürnberg begeisterten Applaus, der auch völlig in Ordnung ging. Schließlich bietet die Institution Kirche, auch die evangelische, derzeit wahrhaft genug Angriffsflächen. Insofern bietet sich Rom statt Jerusalem schon als Ort der Handlung an, wenn Andreas Gergen auch nicht ganz die Hierarchie einhält. Bei ihm ist Pontius Pilatus nur Kardinal, obwohl der römische Statthalter bekanntlich König Herodes übergeordnet war, also das allerletzte Wort hatte. Aber das sind lässliche Ungereimtheiten. Insgesamt macht die Inszenierung schwer Eindruck mit ihrem Aufwand, ihrem Drive und ihrer klaren Botschaft, die Welt bunter, diverser, toleranter, kurz und gut lebenswerter zu machen. Ausstatter Momme Hinrichs und Kostümdesignerin Alexandra Kiescher lassen ihre Jesus-People im Schatten des Petersdoms picknicken, einen Gottesdienst stören, Andenken Händler Piesacken und machen die Sixtinische Kapelle zu einem Folterkeller, in dem Jesus ausgepeitscht wird, während die Zuschauer mitzählen können. Die Kommune schwingt ihre bunten Banner, greift zur Klampfe und lässt sich von Apostel Simon Zelotes in einen revolutionären Rausch hinein agitieren. Das war 1971, als das Musical uraufgeführt wurde, sicher näher am Lebensgefühl als heute, wo der Veränderungsdruck vorzugsweise von rechts und ganz rechts kommt. Der Schluss erinnert bei Andreas Gergen fast schon an Richard Wagners Lohengrin, bei dem auch ein kindlicher Erlöser im Gegenlicht erscheint, um in eine bessere Zukunft zu weisen. Dieser Jesus Christ Superstar erinnert daran, dass mal mehr Demokratie gewagt werden sollte, mehr Experimentierfreude in Politik und Gesellschaft herrschte. Jetzt ist offenbar Dostojewski angesagt. Der Mann war erst Revoluzzer und dann Frömmler. Wie sowas endet, ist in Nürnberg zu erleben.
Die nächsten Spieltermine für Jesus Christ Superstar am Staatstheater Nürnberg sind der 9. und 17. März. Soweit die Bayern 2 Kulturwelt für den Moment. Fortsetzung dann morgen früh wieder um 8:30 Uhr. Bis dahin, gute Zeit wünscht Tobias Ruhland.